Als kleiner Knirps habe ich mich für Fasching jedes Jahr als Cowboy, Pirat, Jedi-Ritter oder Musketier verkleidet. Und das hatte zwei Gründe. Zum einen, weil es mir als Kind unheimlich viel Spaß gemacht hat, mich in andere Welten und Rollen hineinzuversetzen, weil ich beispielsweise Piraten mit ihren Schiffen auf hoher See einfach nur cool fand. Und zum anderen, weil meine Mutter Wahlkölnerin war und ich deshalb Karneval gut finden musste. Aber heute soll es um Grund Nummer 1 gehen. Denn auch 25 Jahre später nutze ich Videospiele immer noch, um mich in fremde Welten zu stürzen, Fantasy- und Science-Fiction-Szenarien zu entdecken, aber eben auch historisch orientierte Universen wie das Mittelalter eines Age of Empires oder eben die Piratenzeit in Assassin's Creed Black Flag. Und damit bin ich nicht allein. Ein Setting ist in der Gaming-Landschaft eines der wichtigsten Verkaufskriterien für neue Spiele. Die Leute lieben die Flucht in fremde Welten und das nicht erst seit der US-Präsidentschaftswahl von 2016. Heute wagen wir mal eine Bestandsaufnahme. Welche Spielesettings müssen in Zukunft dringend noch erschlossen werden? Welche haben wir satt und welche feiern wir warum? An meiner Seite sind zwei Kollegen, die nicht besser für dieses Thema geeignet sein könnten, weil sie sich mit Rollenspielen, mit Fantasy, Science-Fiction und Historie auskennen. Zum einen der studierte Historiker und DSA-Spielleiter Fabiano Uslengi.
Hallo.
Und zum anderen ein Redakteur, den ihr alle liebt und der seit fast 30 Jahren auf denselben drei Szenarien hängen geblieben ist, Maurice Weber.
Ich war immer Darth Vader auf dem Kinderfasching.
Ja, du bist heute noch Darth Vader. Und weil ich natürlich jede Form von Spitze gegen Maurice nicht einfach ohne Kontext stehen lassen will, Maurice, nehmen wir das doch als Eisbrecher. Du musst doch super gehypt sein, dass jetzt Assassin's Creed ins Mittelalter wandert, oder?
Das ist eine sehr interessante Frage.
Danke.
Also ich meine, erstmal wandert es ja nicht, weil es war ja schon, das allererste war ja schon Mittelalter. Aber halt irgendwie das viel coolere Mittelalter, das von Rittern und Kreuzrittern und so. Und jetzt bist du halt im falschen Mittelalter auf der falschen Seite. Und damit stehe ich durchaus, glaube ich, relativ allein in der Welt da. Aber Wikinger sind halt dumme Gammler. Und ich habe halt in diesem Trailer, fand ich die sympathischste Figur, war halt der König Alfred, der sich halt als zivilisierter Feldherr diesen ungewaschenen Plündererhorden entgegenstellen will. Und dann so, nee, der hat ja die völlig falsche Idee. Guck mal, die Wikinger sind ja eigentlich voll nett, wenn sie Dörfer plündern. Guck mal, der lässt da die Frau gehen. Was für ein Held. Ja, aber wenn du der Frau ihren Mann abschlachtest und ihr Dorf niederbrennst, was denkst du, wie es der im frühmittelalterlichen England danach in ihrem Leben ergehen wird? Ich hatte tatsächlich schon das Problem, dass ich Vikings auch nicht unbedingt weiterschauen wollte, weil mir so mittendrin auffiel, so ja, der Ragnar, das ist ja schon ein charismatischer Hund, aber eigentlich macht es mir jetzt auch nicht so viel Spaß dabei, die Hauptfigur zu bejubeln, wie sie hier irgendwie hilflose Mönche in einem Kloster abschlachtet. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, entweder werde ich das Problem in Valhalla auch haben, oder Valhalla wird halt eine sehr weiß gewaschene Version der Wikinger präsentieren. So, ja, bisschen geplündert haben die ab und an, aber hey, das mussten sie ja auch irgendwie, die dann völliger Quatsch sein wird.
Freiheit, Maurice. Das steht für Freiheit, Wikingertum. Tun und lassen, was man will, über die See fahren. Nebenbei mal ein paar Dörfer plündern, aber doch nur, weil man muss, Maurice, weil man muss, man hat doch keine andere Wahl. Norwegen ist einfach kalt und unwirtlich.
England ist auch kalt und ungastlich, da regnet's die ganze Zeit.
Ja, aber da kannst du wenigstens Felder anbauen.
Das stimmt, ja.
Das haben sie ja sogar schon kommuniziert, dass das so ein bisschen die Motivation sein wird, dass eben in Norwegen alles so schwierig ist und deswegen dauernd da gekämpft wird und die Wikinger quasi gar keine andere Wahl haben, als sich ein neues Siedlungsland zu suchen.
Ja, aber jetzt stellt euch mal vor, ja, Finnland startet jetzt einen neuen Weltkrieg morgen. Würden wir dann alle sagen, ja, Mai ist halt kalt bei denen, das ist ja deren gutes Recht.
Ja, aber die haben ja Heizungen. Das ist, glaube ich, der Unter. Also ich glaube, Finnland hat Heizungen. Aber tatsächlich, die Frage, die ich dir da eingangs gestellt habe, die war ja fake. Wie alles ja. Bei der GameStar war das natürlich fake. Weil ich wusste ja schon, was du sagen willst. Und es ist sogar einer der Anstoßpunkte gewesen für diesen Podcast hier, weil es mir tatsächlich genauso geht. Wikinger sind so ziemlich das allerletzte Szenario, das ich mir gewünscht hätte für ein neues Assassin's Creed. Japan wäre viel besser gewesen, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Und ich will natürlich jetzt, weil Fabiano mir sonst eine Klatsche gibt, nicht sagen, dass bestimmte historische Epochen pauschal spannender sind als andere. Aber ich glaube tatsächlich, im Hinblick darauf, was man für ein cooles Spiel draus machen kann, ist so diese Frühmittelalter-Epoche zumindest, sage ich mal, schwieriger umzusetzen oder weniger offensichtlich als cooles Spiel umzusetzen als andere. Weil, also, für viele, die so ein bisschen weit draußen sind aus diesem Kram, ist ja Mittelalter immer das Gleiche. Ja, ist immer nur Bauern und Kreuzzüge und so. Aber das stimmt ja gar nicht. Das Hochmittelalter und vor allem das Spätmittelalter, da gibt es so viele spannende Dynamiken. Ja, die aufstrebenden Städte, ja, diese klassischen Fachwerkstädte, die man dann kennt, überall auf der Welt. Die Kreuzzüge, der Kampf zwischen Papst und Kaisertum, diese ganzen Adels, Ränkeschmiede und so, der Hundertjährige Krieg, die Pest, der Mongolensturm. Da gibt es so viele durchaus furchtbare, historisch furchtbare, aber eben auch sehr, sehr spannende Szenarien, aus denen man da schöpfen kann. Wohingegen im Frühmittelalter, da haben sich halt diese ganzen späteren Dinge erst allmählich verteilt. Das Lehenswesen hat sich so rausgebildet und England ist zu dem Zeitpunkt eben ein Konglomerat aus Kleinkönigreichen gewesen und dann kamen die Wikinger und es gab halt noch keine riesigen Städte. London war damals noch nicht das, was wir natürlich später, in den späteren Jahrhunderten davon gesehen haben. Deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass halt diese Welt einfach dann viel Sumpf, viel Wald, viel Regen und ein paar Kuhdörfer wird und du bist halt der Wikinger, der da alles Mögliche umbringt. Und das ist es dann. Und das finde ich einfach nicht so atemberaubend wie halt andere Szenarien.
Also ich finde, das Frühmittelalter oder die Spätantike wird ein bisschen unterschätzt. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, dieses Szenario. Ich habe mir auch vorher aufgeschrieben, was ich mir so ein bisschen wünschen würde. Und ich finde gar nicht mal, dass es so langweilig ist unbedingt, sich durch diese urtümlichen Wälder zu kämpfen. Also sich vorzustellen, wie die Welt damals noch war, als es halt großflächig wirklich sehr, sehr viel Natur gab. Und auch das hat alles noch so einen mythologischen und magischen Hauch teilweise noch, gerade wenn es dann noch irgendwelche alten germanischen Stämme waren, die da gelebt haben, die noch irgendwie ganz andere Götter angebetet haben, die es ja sich auch überkreuzt haben mit dem, was die Wikinger gemacht haben. Ich meine, es wird sich dann oft auf die Wikinger gestürzt. Das ist eher das, was mich so ein bisschen abturnt, dass die Wikinger, finde ich, an sich schon ziemlich oft behandelt wurden. Aber Stimmt. Es gibt in derselben Epoche noch sehr viele andere Völker, die spannend sind. Gerade die Germanen, finde ich, finden sehr wenig Anklang, wobei das sehr spannende Völker waren, die da sich rumgeschlagen haben, die ihre eigene Kultur hatten, die ganz seltsame und eigenartige Rituale gepflegt haben, wo man, glaube ich, viel rausholen kann, wenn man auch ein bisschen kreativ ist in dem Umgang mit dem, was man da machen will, dass man dann zeigt, dass man hier vielleicht gab es ja wirklich Magie, vielleicht haben die Götter irgendwelche Kräfte gehabt, sowas kann man ja cool als Spiel umsetzen oder die Natur so darstellen. Das ist ja eine der Stärken auch von Red Dead, finde ich, dass die Natur einfach so spannend ist und das kann man, glaube ich, in dieser Epoche sehr gut machen. Und was auch
Fabiano, wir sind gehört, berufsdefiniert Stubenhocker und Nerds. Du hast jetzt hier viel zu oft das Wort Natur erwähnt, als wäre das irgendein Kriterium für Leute wie uns.
Ja, aber wir machen das ja, weil uns die echte Natur entweder zu unangenehm oder zu gefährlich ist. Aber vor allem vom PC zu sitzen und einfach die Landschaft zu erkunden, das mache ich ja. Also ich würde das alles in der Realität auch machen, wenn es nicht so anstrengend wäre.
Also ich finde, was finde ich bei euch beiden jetzt vielleicht auch ein bisschen durchkommt, viele Settings haben viel Potenzial. Es ist aber für dich immer noch eine Frage, welches Setting ist das Richtige für welches Spiel? Und das ist, finde ich, ja bei Assassin's Creed auch noch mal das Komische an der ganzen Sache. Das finde ich halt, ein Wikingerkrieger doch so weit weg ist. Also wenn du die ganze Historie durchgehst, welcher historische, populäre Charakter ist am weitesten vom Assassinen entfernt? Dann ja, gut, kommst du wahrscheinlich ja beim Wikinger-Berserker raus.
Das ist Assassin's Creed aber ja schon lange weg. Irgendwie der Spartaner, den du ja, im Odyssey gespielt hast, stimmt. Das ist wohl auch nicht deine Vorstellung von einem Assassinen. Also ich glaube, dieser Name Assassin's Creed, der ist da schon ein wenig irreführend mittlerweile fast schon.
Das stimmt, aber ich finde zumindest, der Ägypter, der irgendwie Rache an so einer Schattenorganisation will und sich dadurch Ägypten schleicht, Das konnte schon noch als Assassine durchgehen, auch wenn der auch ein bisschen mehr mit Äxten und Streitkolben gekämpft hat, als man sich vielleicht vorstellen würde von einem Assassinen. Aber ich finde halt auch zum Beispiel, wenn du halt irgendwie Mittelalter nimmst, hätte ich auch viel cooler gefunden, dass du, was weiß ich, ein Assassine bist, der irgendwie die politischen Winkelzüge des Heiligen Römischen Reiches navigieren muss oder sowas. Oder halt, können wir mal drauf kommen, Japan, wie Dimi vorher gesagt hat. Dimi, erzähl uns, warum Japan das perfekte Assassin's Creed-Setting wäre.
Ich will noch vorher einwerfen, beziehungsweise mich selbst ein bisschen korrigieren, weil Fabiano ja durchaus, finde ich, da auch ein Argument hat, dass es möglich ist, diese Epoche cool umzusetzen. Ich habe ja selbst sogar einen Jubelartikel geschrieben für The Last Kingdom, diese Netflix-Serie über lustigerweise genau die gleiche Zeitperiode, die auch das Spiel covern wird. Und die Bücher, die da die Vorlage sind, sind sogar noch besser.
Das empfehlen also, mir alle gerade. Du, auch der René hat mir die auch schon nicht empfohlen. Ich muss die echt mal noch gucken.
Die sind auch wirklich, wirklich gut, weil sie halt eben genau dieses Whitewashing nicht betreiben, sondern es schaffen auf eine Art und Weise, die ich auch sehr interessant finde, beide Seiten ins Spiel zu bringen, auf eine Art und Weise, dass du auch mit beiden Seiten irgendwie sympathisieren kannst. Das Problem ist nur, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob Ubisoft das hinbekommt, weil da einfach in der Vergangenheit nicht die Stärken lagen. Und ja, da müssen wir einfach abwarten. Aber ich finde, als jemand, der jetzt auch aus einer Gameplay-Sicht natürlich ein gutes Assassin's Creed haben will, wäre Japan für mich eine viel naheliegendere Vorlage historisch, um auch viele der Assassin's Creed-Stärken umzusetzen. Weil wenn ich mir vorstelle, so eine Sengoku-Japan-Periode, ja, wo im Prinzip ganz Japan im Krieg miteinander war, und du hast eben auch diese ganzen stufenförmigen, diese Pagodengebäude, diese stufenförmigen Städte, du hast eine sehr abwechslungsreiche Landschaft, in der du auch als, ja, ich meine, da kommt ja auch der ganze Ninja-Kram her aus der
Sengoku
und der Edo-Periode und so weiter, dass du halt wirklich da halt auf den Dächern unterwegs bist, dich im Schilf versteckst, in irgendwelchen Reisfeldern versteckst und da halt irgendwelche Warlords überfällst, das fände ich so cool. Und du könntest ja auch sogar da natürlich auch Schlachten und so weiter umsetzen. Du könntest Schifffahrt umsetzen. Du könntest alles umsetzen, was auch Fans in Assassin's Creed Odyssey von dem neuen Assassin's Creed gerne in der Zukunft weitersehen würden, aber eben auch die alten Stärken. Und ich gehöre ja zu denjenigen, das sage ich ja immer, ich vermisse halt diesen Fokus auf Parkour, weil ich finde, dieses Überdächer sich bewegen ist einfach was, was ich immer so cool fand an Assassin's Creed. Und das könntest du in Japan wäre so ein Best of all, Worst of none Szenario. Das würde sich total anbieten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Popularität von Japan, weil das sagt man ja immer irgendwie, ja, asiatische Szenarien sind nicht so beliebt. Ich glaube, das wäre mit Japan nicht so ein Problem. Es gibt genug Spiele, die ins japanische Szenario wechseln. Sekiro zum Beispiel, die international ein riesiger Erfolg geworden sind. Das würde auch für ein Assassin's Creed funktionieren. Auch im Hinblick darauf, dass Assassin's Creed sich ja auch in der Vergangenheit nicht davor gescheut hat, Szenarien zu nehmen, wo man jetzt nicht sagen würde, ja, das Szenario selbst ist ein absoluter Knaller. Das byzantinische, beziehungsweise das türkische Konstantinopel, das werden die Leute dir wie warme Semmeln wegkaufen, wird ja auch niemand gesagt haben. Und trotzdem haben sie Assassin's Creed Revelations gemacht.
Ich stimme dir da voll zu. Ich finde Japan auch als Szenario gerade für ein Assassin's Creed sehr, sehr spannend. Gerade auch wenn ich kein Fan von diesem ganzen Loot-Kram bin, den sie jetzt eingebaut haben bei Assassin's Creed. Ich glaube, selbst das würde gut funktionieren, dass du dich vielleicht sogar entscheiden kannst, gehe ich eher Richtung Ninja-Style und trage dann irgendwelche schwarzen Roben und Gesichtsmasken oder ziehe ich mich an wie ein Samurai und habe dann ein Katana dabei und so etwas. Und da gibt's ja auch so ganz kunstvolle Helme, die die Japaner teilweise getragen haben. Ich glaube, das würde sich schon sehr anbieten für ein spannendes Assassin's Creed-Szenario.
Und es würde, finde ich, auch storymäßig viel hergeben, dass du ja diesen ganzen Templer-Assassinen-Konflikt mega leicht auf den Stereotypen Popkultur-Ninja gegen Samurai-Konflikt ummünzen könntest. Das wäre das Einfachste auf der Welt. Aber ich wollte auch noch mal dem zustimmen, was Dimi gesagt hat, allgemein, weil wir jetzt ja ein bisschen auch die Valhalla-Szenario-Wahl kritisiert haben, muss man auch eine Lanze brechen für Assassin's Creed. Und ich sag das als jemand, der selbst gar kein so großer Fan der Serie historisch war, weil die mir irgendwann spielmechanisch langweilig wurden. Aber das war immer eine coole Serie, was ihre Szenarien angeht, die sich wirklich auch ein bisschen, ich sag jetzt mal nicht an vielleicht irgendwie so welche, wo man sich denkt, okay, das wird gar niemand wollen, getraut hat, aber doch recht divers war. Ich meine, wie viele Spiele spielen in der italienischen Renaissance? Wie viele spielen in Ägypten, abseits von Aufbauspielen vielleicht? Und antikes Griechenland heutzutage ist jetzt auch nicht mehr so weit verbreitet. Und vieles davor. Also das fand ich auch immer sehr cool an Assassin's Creed. Das wirkt sich auch verschiedene Dinge aus. Erstens halt die ganze Optik des Spiels, dann auch, dass du vergleichsweise, also durchaus diverse Hauptfiguren in dem Sinne hast, dass du halt einen ägyptischen Krieger spielst. In welchen Spielen spielst du einen ägyptischen Krieger? Das fand ich immer cool an der Serie. Und gerade deswegen finde ich es aber schade, dass sie. Ich habe eben schon das Gefühl, dass es ein bisschen daran liegt, wie Dimi sah, also was Dimi ja eigentlich abstreiten wollte, oder dass sie das zumindest glauben, dass Japan zu exotisch ist. Und ich würde aber Dimi zustimmen, dass das wahrscheinlich eine unbegründete Furcht ist, weil auch der Markenname Assassin's Creed inzwischen so stark ist, die könnten, glaube ich, auch einfach Japan machen. Und selbst Leute, die Japan nicht so mögen, würden sich halt das nächste Assassin's Creed kaufen, weil es das nächste Assassin's Creed ist.
Ich glaube, in den Umfragen ist Japan meistens auch ganz, ganz weit vorne. Also die hatten ja auch Umfrage auf der GameStar, welche Epoche die Leute sich wünschen würden. Und da ist Japan in der Regel auch gut dabei. Das heißt, die Leute haben schon Interesse daran, dass es da mal hingehen könnte.
Ich fand das schon bei Forza Horizon so bemerkenswert. Da gab es ja sehr viele im Vorfeld auch Diskussionen und angebliche Leaks und so, dass eigentlich Japan das neue Szenario werden soll, mit Tokio und so. Das hätte ich super cool gefunden. Und auch wenn Forza Horizon 4 ein fantastisches Spiel geworden ist, England ist jetzt nicht der exotischste Ort verglichen damit, dass im Vorfeld da Australien da war. Ich spreche natürlich auch von meiner westeuropäischen Sicht, ja, aber ja, es gibt einfach so viele Szenarien, die du selten in Spielen findest, die einfach mehr Raum verdienen. Und da muss man auch sagen, dass dieses Lob, das du da ausgesprochen hast, Maurice, das gilt nicht nur für Assassin's Creed, ich finde, das gilt für Ubisoft allgemein, weil es ja auch für deren andere Marken durchaus ein starkes Argument ist. Allein hier irgendwie Far Cry 4, wo sie dann jetzt das Himalaya-Gebiet als Szenario gesetzt haben, da wird ja wahrscheinlich auch niemand gesagt haben, hey, wir machen einen Shooter in Tibet. Und also da so stumpf gesagt, ist das ja jetzt kein Szenario, dass die Leute direkt wegkaufen oder zu sagen, ja gut, die Leute lieben Far Cry, weil es so eine geile Ballerbude ist, lass doch einfach das nächste Far Cry mal in der Steinzeit machen. Mit Keulen.
Stimmt.
Und trotzdem ja. Haben sie es halt gemacht, ja. Und selbst ein Ghost Recon Wildlands mit Bolivien ist jetzt zwar nicht so revolutionär anders wie jetzt die Steinzeit, aber es ist auch ein, ey, wir versuchen mal die bolivianische Kultur irgendwie in unser Spiel umzusetzen. Und dann im Nachfolger erfinden wir einfach eine eigene Kultur und floppen damit. Aber Wildlands war auf jeden Fall der richtige Weg. Ja,
ja, und zuletzt und auch Anno. Anno 1800 ja. Mit der industriellen Revolution ist jetzt auch natürlich erstmal so, wieder so ein klassisches europäisches Szenario, denkt man vielleicht auf den ersten Blick. Aber eigentlich auch nicht, ne? Weil wie viele Spiele spielen denn zu der Zeit so? Also es gibt schon welche, aber es ist jetzt auch nicht so eins, dass man jeden Tag sieht. Also es ist nicht irgendwie auf dem Level eines Weltkriegssettings oder Modern Warfare Settings oder sowas. Und Anno 1800, finde ich, ist auch ein schönes Beispiel dafür, was man aus einem Szenario dann wiederum alles spielmechanisch rausholen kann. Weil dieses Spiel, finde ich, ein Musterbeispiel dafür ist, wie eine Serie, bin ein großer Kritiker der Zukunfts-Annos, gar nicht spielmechanisch, aber das Setting hat für mich einfach gar nicht zu einem schönen idyllischen Aufbauspiel gepasst. Das war überhaupt nicht, was ich von Anno wollte. Aber dann haben sie halt genau diesen schönen Mittelweg gefunden aus der Industrialisierungszeit, was eine Zeit ist, wo schon ein bisschen mehr in der Welt los war als im Mittelalter. Weil im Mittelalter, das schränkt dich ja schon ein bisschen ein, was du an Spielmechaniken machen kannst, weil es ja so viel nicht gab. Und industrielle Revolution hat dann schon Sachen, du musst Strom managen, du musst Öl managen, du hast die Eisenbahn und sowas. Und das bietet dir schon so ein bisschen einige der Dinge, die, glaube ich, auch einer der Gründe sind, warum sie ursprünglich ins Zukunftssetting gegangen sind, weil sie die Spielmechanik ausbauen wollten. Aber ist gerade noch früh genug in der Historie, dass du auch noch so ein bisschen dieses, guck mal, idyllische Felder und Bauerndörfer und so, und dass du das auch noch hast.
Es ist auch der späteste Zeitpunkt, den sie wählen konnten für ihre Quersumme. Weil 9 wird irgendwann schwer, stimmt, wenn du ins 20. Jahrhundert gehst, ja.
Das stimmt. Ja, stimmt. Es kann kein Anno 1900 irgendwas geben, ne?
Ihr seid solche Nerds.
Nee, doch. Nee, es geht nicht mehr, stimmt. Aber Anno 2000 ginge dann wieder. Anno 2007. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so spannend wäre.
Ja, das klingt ein bisschen nach City Skylines.
Ja.
Ja, Fabiano, dann brich du doch mal eine Lanze für deinen. Ich meine, du hast am meisten Ahnung von Geschichte von uns allen. Für ein Szenario, wo du sagst, da steckt so viel Potenzial drin, bitte nächstes Ubisoft-Spiel, mach das doch mal.
Also bei mir steht ganz oben auf der Liste, dass ich mir mal wünschen würde, wir hätten ein Entdecker-Szenario, spätmittelalterlich, früh neuzeitlich. Das kann ja auch in Europa anfangen, aber da finde ich den Reiz einfach schön, dass man sagen kann, man versucht jetzt wirklich Gegenden zu entdecken, für die Menschen damals, oder über die Menschen damals wenig wussten. Also ich finde es mega spannend, mal zu sehen, irgendwie an der Seite von Kolumbus nach Amerika zu fahren und dann mal zu erleben, wie das vielleicht sein könnte, eine komplett fremde Kultur zu entdecken in Südamerika, wo man noch nichts drüber wusste, einfach mit der Ausgangslage. Das ist ein neuer Teil dieser Welt, von dem ich bisher einfach nicht mehr wussten, dass er existiert. Und das dann auszuloten, dann herauszufinden, wie man da reagieren würde, wenn man als jemand, der aus Europa kommt, aus dem spätmittelalterlichen Europa und sich denkt, wir sind der Nabel der Welt, wir kennen alles und dann eine Länderei erreicht, in der alles anders ist, in der es vielleicht sehr viele andere Gesetze gibt, sehr viele andere Kulturen, sehr viele andere Götterbilder, die dann irgendwie an einen herangetragen wurden. Und diese Suche nach dem Unbekannten, die finde ich immer sehr stark bei Videospielen in der Science-Fiction gesucht wird. Also sowas wie No Man's Sky ist ja auch so ein bisschen der Reiz, ich entdecke jetzt diese Galaxis. Aber das einfach mal auf unserem Planeten, auf unsere Epochen übertragen, ich glaube, das wäre schon sehr sehr spannend. Da gäbe es ja auch noch, man könnte ja auch ein bisschen früher gehen und dann sagen, mit Marco Polo nach China reisen und dort was entdecken und vielleicht sogar, dann wären wir wieder bei den Wikingern, aber irgendwie mit Leif Erikson Amerika in seinen Ansätzen ein wenig auszuloten, zu gucken, was da drin steckt, ob es jetzt historisch belegt ist oder nicht, aber einfach nur mal diese Idee ein wenig, ja, darauf zurückzugreifen und ich finde dieses Spannungsfeld einfach schön, zu sagen, ich gehe etwas entdecken, ich finde etwas. Da kann man ja auch wieder Schiffskämpfe und so etwas einbauen und reisen und vielleicht kann man sogar daraus ein Strategiespiel machen, dass man dann einen anderen Teil der Welt anfängt zu besiedeln oder man entdeckt es einfach aus der Third Person. Ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, diese Faszination von ich entdecke eine neue Welt auszuloten. Da hätte ich sehr, sehr viel Lust drauf. Also es gibt sogar von Marco Polo ein Spiel auf Steam, habe ich gesehen, ein Point-and-Click-Adventure. aber ich glaube, das war's.
Also, Strategiespiele haben das ja schon durchaus ab und an abgedeckt. Total War zum Beispiel mehrfach mit Medieval hat ja die Aztekengeschichte gehabt und Empire dann auch die amerikanische. Und es gibt ein paar mehr wie American Conquest und sowas. Aber es gibt gar nicht so viel so als Rollenspiel oder Assassin's Creed-mäßiges Third-Person-Adventure. Ich könnte mir vorstellen, dieses Szenario hat zwei Probleme. Das eine ist, was die lieben Europäer ja in der Regel dann gemacht haben mit den Sachen, die sie entdeckt haben. Und dass du den Spieler vielleicht nicht irgendwie den Sklaventreiber und Niederbrenner spielen lassen willst, der halt dann, also ich glaube, Cortez ist jetzt kein guter Videospielprotagonist zum Beispiel. Und Columbus ist ja nach heutiger Betrachtung auch ein bisschen ein fragwürdiger Charakter geworden. Und das andere ist, das fand ich ganz interessant, weil du gesagt hast, dass man das häufig heutzutage im Science-Fiction-Bereich sucht, ist, glaube ich, dass man sich vielleicht denkt, wenn die Leute da was entdecken, dann sollte es auch was sein, was auch dem Spieler neu ist. Also so von wegen, wenn du als ein Spiel machst über einen Wikinger, der in Richtung Amerika segelt, der Wikinger wusste nicht, was da ist. Wir als Spieler werden schon wissen, was er entdecken wird. Wobei ich dir auch zustimmen würde, das muss der Faszination keinen Abbruch tun, wenn man das interessant präsentiert. Und es geht ja auch noch, es gibt ja noch die Lösung für alle Dinge, nämlich Fantasy. Und da gab's ja ein bisschen was mit Greedfall zum Beispiel. Das habe ich jetzt selber nicht gespielt. Dass du halt einen Fantasy-Kolumbus, sage ich mal, spielst, der dann trotzdem noch was Neues entdecken kann, wo wir nicht genau wissen, ah ja, in Amerika gab's ja das und das und das zu dem Zeitpunkt. Und das ist passiert. Wobei ich auch glaube, die meisten Leute kennen sich jetzt, mich eingeschlossen, mit der Historie nicht genug aus, dass sie genau wissen, was, wie, wann, in welcher Reihenfolge entdeckt wird und welche Indianerstämme es jetzt genau gab, zu welchem Zeitpunkt. Also ich finde auch, stimmt dir zu, das hätte Potenzial. Ich könnte mir vorstellen, das sind so die Gedanken, die vielleicht aus Entwicklersicht auch ein bisschen dagegen sprechen.
Ja, ich denke mir nur, das wäre doch mal eine Herausforderung. Also du hast ja jetzt, Ubisoft ist ja auch ein Entwickler, der oder ein Publisher, der sagt, uns ist es halt sehr wichtig, unterschiedlichen Kulturen ein Spotlight zu geben und auch, sag ich mal, Diversität in all unseren Spielen zu machen. Und sich an die Art Szenario mal heranzuwagen und zu sagen, wir versuchen das eben ohne diese Zuschreibung von Gut und Böse, fände ich cool. Also ich stimme dir zu, dass das, glaube ich, dann auch schwieriger zu vermarkten ist. Sie haben ja sogar angekündigt, dass sie das auch bei Valhalla halt machen wollen. Aber du kommst da halt so ein Stück weit, glaube ich, in den Konflikt, dass du gerade bei Open-World-Spielen, sehr viele Open-World-Spiele ja darüber funktionieren, dass du einen Bösewicht hast und dem nimmst du irgendwas weg, den bringst du halt sukzessive zu Fall. Wobei sie das ja auch schon mit den letzten Assassin's Creed so ein bisschen aufgebrochen haben, weil auch bei Assassin's Creed Origins fällt das ja dann, also bei Syndicate hattest du ja noch dieses, okay, London ist beherrscht von diesem Steric, dem gehört alles und deswegen bringst du halt alle Bereiche der Londoner Industrie zu Fall. Und bei Origins haben sie dann gesagt, nee, wir machen jetzt irgendwie den Ptolemäus, den Kindspharao, so ein bisschen zum Bösewicht, aber später wechselt er sich dann auch so, also eigentlich sind dann die Römer dann auch irgendwie so halb die Bösewichte, aber auch nicht so richtig. Und im Endeffekt ist es echt dann eher ein du reist als Bajek durch Ägypten und meuchelst eben die Verschwörer weg auf in allen Bereichen und in allen Kulturen, sei es jetzt hellenistisch, sei es altägyptisch, sei es römisch. Das fand ich vom Ansatz eigentlich auch cooler, aber es ist natürlich weniger schablonenhaft aus einer Gameplay-Perspektive, wie dieses, du bringst einen bösen Monarchen zu Fall. Das ist halt sehr leicht verständlich und funktioniert dann natürlich auch sehr viel dicker aufgetragen. Auch bei Odyssey hatten sie ja so ein bisschen das Problem, dass du eigentlich ein Spartiat bist oder eine Spartiatin und dann aber auf beiden Seiten des Krieges, attischer Bund und dänischer Bund, da unterwegs sein kannst und gerade arbeitest du noch mit den Athenern zusammen und im nächsten Moment schlachtest du halt ihre Kriegsherren ab, weil du irgendwie eine Schlacht anzetteln willst oder so. Das passte dann nicht so 100% zusammen. Aber es ist ja leider Gottes, glaube ich, einfach die reifere Art, mit einer historischen Vorlage umzugehen. Und ich meine, Assassin's Creed ist immer noch sehr weit davon weg, die gesamte Komplexität einer historischen Epoche einzufassen. Aber es ist, glaube ich, die reifere Art, mit sowas umzugehen, als zu sagen, ja, die Bösen da, die sind jetzt fies.
Ich meine, jetzt, wo du es halt so sagst, kommt mir halt schon, dass wirklich ein spanischer Eroberer gegen die Azteken unglaublich gut in diese Schablone passen würde, weil du kommst da an mit 200 Mann und hast dieses riesige Reich, dem du Schritt für Schritt seine Städte wegnehmen musst. Das wäre natürlich, sage ich mal, moralisch ein eher fragwürdiges Spiel, aber spielmechanisch wäre Cortez der perfekte Assassin's Creed-Protagonist.
Ja, das war ja das größte Problem, das Assassin's Creed 3 hatte. Assassin's Creed 3 erzählt ja, und ich habe das ja früher schon mal gesagt, in vielen Punkten die beste Assassin's Creed-Geschichte von allen, weil sie sehr reif ist eigentlich. Du bist dieser ultraharte Tomahawk-Assassine, der mit seiner Axt da rumläuft und absolut gar nichts erreicht, weil du ein Spielball bist in politischen Geflechten, die viel komplexer sind, als dass du sie durchdringen könntest. Aber das hat eben auch dazu geführt, dass Spieler größtenteils nicht verstanden haben, was sie jetzt gerade warum tun. Wer ist auf der kontinentalen Seite eigentlich der Gute? Ja, wer bei den Briten und wer bei den Amerikanern ist da wer und wer kämpft mit wem? Und dann hast du halt eben sehr viele von den historischen Schlachten auch nur so mehr oder weniger nebenbei abgegrast. Und das war dann nicht greifbar genug. Ja, weil du auch als Connor natürlich, du bist halb Native, du bist halb britisch, dein Vater kämpft für die Briten, ist aber eigentlich ein Templer und wo sind da genau, du wurdest aber von einem Assassinen ausgebildet, der aber selbst eigentlich voll der Idiot war, Zeit seines Lebens und voll viel falsch gemacht hat, in einer Bruderschaft, die aus guten Gründen zerfallen ist. Das ist sehr, sehr komplex und das haben sie absolut nicht hinbekommen, das zu vermitteln und das ist schade. Und ich glaube, das würde ein Szenario Gefahr laufen, zu wiederholen, dass eben diese Komplexität abbilden muss, um halt solche Fettnäpfchen zu vermeiden, wie du sie halt bei so einem Kolonialsetting zwangsläufig hättest.
Ja, also gut, es muss ja nicht zwangsweise, wenn man sagt, man wünscht sich ein Setting, bedeuten, dass man dann wirklich so tief ins Detail geht. Ist natürlich immer schön, wenn man dann versucht, wirklich alle Aspekte eines historischen Settings auch darzustellen, damit das auch so vermittelt wird, dass der Spieler eine Vorstellung davon kommt, was vielleicht damals wichtig war. Aber Maurice hat ja auch schon gesagt, bei Strategie wurde dieser Teil schon ein wenig ausgelotet, wo es dann vielleicht ein wenig unproblematischer ist, weil man dann etwas weiter weg ist von den eigentlichen Begebenheiten und auch den problematischen Taten einiger historischen
Figuren. Ja, eine Million sind eine Statistik, nicht wahr, Fabiano, du Monster?
Also sag mir bitte nicht, dass du bei Medieval 2 nicht irgendwann angefangen hast, die Azteken zu besiedeln. Das ist doch halt einfach eine Option gewesen, die man dann gezogen hat und ich glaube, das kann ein Strategiespiel sich vielleicht, ein Strategiespiel kann ich das vielleicht erlauben, aber in einem Assassin's Creed muss man halt dann wirklich aufpassen, dass man nicht Leute zu sehr sympathisiert, die historisch gesehen sehr, sehr viele falsche Entscheidungen oder aus heutiger Sicht sehr unmenschliche Entscheidungen getroffen haben.
Ich habe in Assassin's Creed Syndicate keinen einzigen Polizisten umgebracht, als ich das jetzt auf 100% gespielt habe, weil die nichts gemacht haben. Das ist, wenn ein Polizist in meinem Weg stand, habe ich ihn immer nur non-lethal ausgeschaltet. Und ich finde, es ist wichtig, auch sowas. Ich habe jetzt auch Watch Dogs auf 100% durchgespielt und auch da, Watch Dogs 1, und auch da darauf geachtet, keine Polizisten umzubringen, weil das einfach nicht richtig wäre innerhalb der Story. Ja. Also das geht, Fabiano.
Ich hab da ein bisschen Roleplay betrieben.
Ja, du musst halt deinen eigenen moralischen Kompass auch mal mitbringen, ja. Auch bei Watch Dogs 1 hast du ganz viele Leute, denen du halt Geld einfach wegklauen kannst. Und dann siehst du dann in der Beschreibung, er hat gerade seinen Job verloren. Und dann musst du einfach nur X drücken, dann kannst du dem noch seine letzten 7.000 Dollar, die er auf dem Konto hat, schön in die eigene Tasche stecken. Und das Spiel feiert dich trotzdem als heldenhafter Vigilant. Da musst du, und das haben ja viele kritisiert, wo ich sage, nee, da musst du als Spieler sagen, das mache ich nicht. Ja, da wehre ich mich gegen. Ich will einen Unterschied machen, auch in diesem Szenario. Und eben nicht die Azteken überfallen.
Das stimmt.
Ich habe bei Syndicate, habe ich mit Jacob jedem aufs Maul gegeben. Und ich glaube auch ziemlich viele Leute umgebracht. Und mit Evie war ich relativ zurückhaltend. Ich glaube, ich habe nicht absolut niemanden umgebracht, der irgendwie unschuldig war. Aber ich habe es zumindest versucht. Manchmal ist es halt auch nicht leicht.
Ja, toll. Da werden dich die Angehörigen dafür feiern. Ne? Du hast es zumindest versucht, Fabiano.
Das steht dann gut auf einem Grabstein, ja. Er hat es versucht. Nice try.
Ich fand es ja in Origins relativ toll, dass du am Anfang, wenn du Takedown machst, ja immer noch nicht tödlich bist, wobei das Spiel sich ein bisschen drum rummogelt, das nicht tödlich trotzdem heißt, dass der Typ nie wieder aufsteht. Der bewegt sich halt animiert noch am Boden und du kannst ihn mit einem Schwertschlag noch niedermachen, musst es aber nicht, weil spielmechanisch erstmal halt, der ist quasi ausgeschaltet. Sobald du dann aber die Klinge bekommst, die versteckte, gibt's, glaube ich, diese Option gar nicht mehr. Dann, ab jetzt bringst du einfach immer automatisch um.
Doch, die gibt es. Ach, echt? Aber die ist super versteckt. Ja, du musst im Prinzip, du kannst ja zwei Hauptwaffen führen. Und das ist auch super sinnvoll, dass du halt eine schwere und eine Kurzwaffe hast. Du musst einen dieser Slots leer lassen und nur und quasi auf deine Faust wechseln, bevor du infiltrierst. Und dann kannst du sie von hinten ausnocken.
Ah.
Es ist einfach der unintuitivste Weg, da hinzukommen. Und da merkst du auch, welche Priorität Non-Lethal Takedowns in der Entwicklung hat.
Ja, das Spiel sagt dir das auch nie. Das ist ja nicht mal, glaube ich, ein Tooltip oder sowas. Man muss ja auch schon sagen, es wird auch dann schwierig, seine eigene Moral mitzubringen, wenn es vom Spiel überhaupt nicht angedacht wird, und ich meine offensichtlich, wenn man sich Fabiano anschaut, auch zu Recht nicht, dass ein Spieler überhaupt auf die Idee kämen würde. Also, dass da niemand, ein Entwickler sagt so, was ist denn, wenn der Spieler nicht sich blindlings durch halb Ägypten morden will? Ja. Die Frage, wenn die nie gestellt wird, ich meine, dann haben wir ja auch gar keine andere Wahl. Man kann dann natürlich aufhören, das Spiel zu spielen, und es erinnert mich, bei Bioshock Infinite gab es einen, der doch sein Geld zurückgefordert hat, weil du das Spiel nicht weiterspielen kannst, wenn du dich nicht in der ersten halben Stunde beim Eingang zu Columbia taufen lässt. Und ich glaube, der war halt schon Christ und wollte sich nicht dieser Ketzerreligion anschließen und sich da taufen lassen als Spielfigur und konnte deswegen nicht weiterspielen, weil das Spiel dir nicht erlaubt, da reinzukommen, wenn du nicht dich neu taufen lässt.
Aber das ist doch mal Roleplay mit Überzeugung.
Ja.
Spielerbrechen, ja.
Ja. Apropos Bioshock Infinite, das finde ich ist auch noch ein schönes Beispiel und das nehme ich einfach mal als Platzhalter für Settings, die man sich wünscht. Da würde ich nämlich jetzt vielleicht als mein Lieblingsding noch einwerfen, die, auf die ich jetzt hier gar nicht kommen würde. Also ein Spiel, das wirklich mal, ich würde nie in einem Podcast wie hier drauf kommen, wenn es Bioshock nicht gäbe, zu sagen, ja, was ich mir wünsche, sind mehr Shooter in so einer Unterwasserstadt, wo man sich vor der Politik der Oberfläche geflüchtet hat und wo so riesige Viecher kleine Mädchen auf dem Rücken haben, um Leichen zu absorbieren oder sowas. Kommt man ja nicht drauf. Aber was für ein großartiges Szenario. Und genauso Bioshock Infinite mit der Stadt in den Wolken. Das finde ich auch immer, ist halt immer wunderschön. Und die Bioshock-Spiele sind ja natürlich auf die absurdeste Weise, aber doch immer ein bisschen mit der Historie ihrer Zeit auch verwoben. Also sie sind ein bisschen, sie spiegeln sie nicht wieder, aber sie sind daraus abgeleitet. So, zu der Zeit war halt der amerikanische Exceptionalism war halt sehr stark. Was ist, wenn man das ins Extrem treibt? Und Bioshock, das erste wiederum, was, wenn man sich flüchtet vor dem Kapitalismus und Kommunismus, der damals die Welt dominiert hat? Und das, finde ich, sind oft die denkwürdigen Szenarien, also die allerbesten, die man jetzt hier nur nicht eben pauschal sagen kann, ich will mehr davon. Ich will mehr, auf das ich hier gar nicht komme.
Ja, wenn wir uns die auf so einen Ärmel schütteln könnten, dann würden wir die Spiele wahrscheinlich selbst machen.
Ja, aber ich glaube auch, dass eben genau solche Szenarien ja auch sehr, sehr große Wagnisse sind für Entwickler, gerade weil die Leute.
Oh ja.
Also du musst da im Marketing halt so drauf achten, Leuten zu vermitteln, warum sie das interessieren soll. Und ich finde natürlich, Rapture hat das sehr gut gemacht, allein durch die Ästhetik, durch die Visuals. Das war schon cool, aber eben auch in Wagner. Es ging mir lustigerweise auch bei Horizon Zero Dawn so, weil das ja auch ein Szenario ist, das sehr, also eigentlich Tropes miteinander kombiniert, die du für sich genommen schon selten in der Populärkultur findest. Ja, eine native Kultur und Roboter, Dinosaurier, und dann ist es aber auch Post. Also es ist halt ein sehr eigener Mix. Und da ziehe ich dann immer meinen Hut, wenn große Studios und auch große Publisher sagen, machen wir, das greenlighten wir, da haben wir Bock drauf, da glauben wir dran, und dann machen wir das, weil das kann eben auch sehr schief gehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man dann Fantasy und Science-Fiction oft vorwirft, dass sie gerade im ganz großen Mainstream sehr stagnant wirken, gerade im Gaming-Bereich, dann muss man eben auch diese Kehrseite mitbedenken, dass die Leute es sonst ja auch nicht kaufen. Ich habe nur gestern gehört von, Maurice, du wirst das mit Sicherheit kennen, von dieser Powder Mage-Trilogie, was im Prinzip Flintlock-Fantasy ist, also Magie mit Schusswaffen, napoleonisches Szenario. Da denke ich mir sofort, alles klar, gekauft, das finde ich ja total geil. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du sowas als Spiel machen wolltest, so ähnlich wie es ja auch dieses The Order 1600 oder wie es hieß, oder 1800, weiß nicht mehr genau, dieser PS4-Starttitel, das war ja da auch ähnlich, dass sie sich sehr schwer getan haben, das eben super cool an die Leute zu bringen. Und auch bei einem Dishonored 1 und 2, also gerade bei Dishonored 2, das blieb ja weit hinter den Erwartungen zurück von Bethesda, obwohl dieses Szenario so cool war.
Ja, und selbst bei Bioshock gab ja dann damals durchaus so eine Mini-Kontroverse, war ja kein großer Streit, aber dass halt das Cover von Bioshock Infinite bei allem, was dieses Spiel bietet, einfach nur Booker mit einer Shotgun war, was halt der generischste, also sieht halt so aus, er ist ja dann mehr im Spiel, aber er sieht eben auch nach dem generischsten Shooter-Protagonisten, den man sich vorstellen kann. Ich glaube auch noch irgendwie vor einer brennenden amerikanischen Flagge oder irgendwie sowas. Und es gab ein Wendecover, wo, glaube ich, entweder Elizabeth und oder Songbird drauf waren. Also wo dann vielmehr eben so, das Spiel ist ja weird und einzigartig und cool. Und dann wurde der Ken Levine mal gefragt in einem Interview, warum denn so ein uninspiriertes Cover? Und hat er gesagt, ja, das Cover, müsst ihr verstehen, richtet sich halt nicht mal an Leute, die überhaupt schon wissen, was Bioshock ist. Weil die haben wir ja eh schon. Die gucken sich auch Online-Trailer an, die wissen, was drin ist. Das Cover ist für Leute, die im Mediamarkt am Regal vorbeigehen. Und das ist auch noch eine Sache, die man, glaube ich, immer noch unterschätzt, dass halt selbst unsere ganze Blase, also alle, die diesen Podcast hören, sind schon eingefleischte Gamer verglichen mit dem Großteil des Publikums, das meine ich eben gar nicht abwertend den anderen gegenüber, allein deswegen, weil ihr auf einer Gaming-Webseite seid und einen Podcast über Games hört. Und wiederum, viele Leute sind halt einfach viel weniger drin. Und wie kriegst du dann die? Und dann machst du eben eher sowas, eine sichere Nummer. Und das meine ich jetzt, wie gesagt, gar nicht abwertend, weil wiederum in manchen anderen Sachen, die ich konsumiere, bin ich auch mega oberflächlich. Ich bin zum Beispiel, was Filme angeht, bin ich viel mehr so, ich gucke halt die großen Blockbuster und ich gucke so ab und an Trailer auf YouTube. Ich bin nicht groß auf Filmwebsites unterwegs. Ich höre keine Filmpodcasts und bin da auch nicht so tief drin, dass ich sagen würde, den Bioshock als kleinen Indie-Film, den würde ich kennen und würde ihn begeistert anschauen, wenn das Cover mega weird ist.
Mhm. Ja, ich hab zuletzt, als ich daheim war, Beautiful Desolation gespielt. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, das heißt, hat an sich schon eher ein Genre, das schwer ist, an die Leute zu bringen, aber das hat auch ein
hat schon verloren.
Es hat aber auch ein spannendes Setting gehabt, weil es war im Prinzip futuristische Postapokalypse in Südafrika. Und das ist, glaube ich, was, das klingt für Leute erstmal schwer greifbar, aber das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz spannender Kniff, der zu selten gewählt wird, ein bekanntes Genre oder ein bekanntes Setting wie eben die Postapokalypse zu nehmen und sich mal zu sagen, okay, vielleicht sollten wir diesmal nicht wieder Amerika den Bach runtergehen lassen oder irgendeine westliche Kultur, sondern halt, wie sieht denn die Postapokalypse woanders aus? Wie sieht sie denn in Japan aus? Wie sieht sie denn Südafrika aus, wie sieht sie in Indien aus, wie sieht sie in Australien aus, weil da gibt's ja ganz viele andere Kulturkreise, die, wo sich das dann, wenn die Gesellschaft erstmal aufgebrochen ist, ganz anders entwickeln kann. Und das sieht man halt auch bei Beautiful Desolation sehr schön, dass sich dann da so Stämme im Prinzip entwickeln, teilweise aus sehr obskuren Charakteren, also Persönlichkeiten und auch Völkergruppen, die dann zum Teil aus Maschinen bestehen oder irgendwelche Menschen, die im Prinzip eigentlich so Masken immer tragen, wie wie es halt im afrikanischen Kulturkreis üblich ist, die dann halt sehr stark an diesem Design angelehnt sind. Und das reicht schon manchmal, um ein ungewöhnliches Szenario zumindest zu haben. Postapokalypse Südafrika. Und es war mega spannend. Das Spiel selbst hat ein paar Probleme gehabt, aber das Setting fand ich super cool. Und das würde ich mir wünschen, dass man vielleicht diesen Schritt etwas häufiger geht. Aber auch da zeigt halt dann, abgesehen davon, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist, auch die Spielerzahlen, dass es wohl die Leute nicht bekommt. Ich glaube, das Ding hat irgendwie 200 Bewertungen auf Steam oder so. Also, das spielt niemand. Aber es wäre halt eigentlich schöne Idee.
Das ist halt der alte Joke, was wäre, wenn die Aliens und Kampfroboter mal nicht in New York, Chicago oder L.A. landen würden, sondern halt irgendwo anders auf der Erde. Ob man da nicht auch interessante Geschichten... Aber ich bin da voll bei dir. Ich bin ja auch gerade so privat bei Netflix. Ich liebe das ja, dass Netflix so viele Serien raushaut, die eben aus Orten kommen oder aus Ländern kommen, wo ich sonst nie Filme oder Serien gesehen habe. Ich schaue zum Beispiel gerade Mr. Sunshine, da habe ich Maurice schon mehrfach von erzählt, auch wenn sie nicht interessiert. Das ist eine koreanische Serie und das spielt eben auch zu der Zeit am Wendepunkt zum Beginn des 20. Jahrhunderts, wo eben Japan, Russland und Amerika alle was von Korea wollten. Und du hast da eben so zwei Scharfschützen im Zentrum, die auf unterschiedlichen Seiten stehen und so. Ist eine super spannende Serie, aber sowas finde ich dann cool, weil du in solchen Szenarien einfach Geschichten erzählen kannst, die sonst schwierig zu machen sind und die auch einfach, das ist jetzt ein Stück weit natürlich ein Allgemeinplatz, aber die auch einfach andere kulturelle Perspektiven aufzeigen. Und das würde ich mir bei Spielen auch so viel häufiger wünschen. Deswegen sprengen wir mal so ein bisschen den Rahmen des Historischen. Ihr seid doch beide so Fantasy-Geeks, ja, sagt man auf der Straße. Mhm. Was wären denn eure Visionen davon, wo Fantasy als Szenario und meinetwegen auch Science Fiction in den nächsten 5 Jahren hin müssen im Gaming-Bereich? Was sind die Frontiers, die Grenzländer, die wir bereisen müssen?
Also ich bin da mal ein bisschen langweilig. Ich bin ja meistens relativ zufrieden mit der Standard-Fantasy. Ich spiele auch DSA und so etwas, was ja ziemlich, ja, gesetzte, auf Tolkien basierte Fantasy ist. Ich weiß nicht, also mich hat halt bei Greedfall zum Beispiel beeindruckt, dass es eben das war, was du vorhin gesagt hast, dass es ein bisschen mehr spielt mit andere historische Epochen, mit Fantasy-Elementen kombinieren, also Mantel und Degen mit Zauberei und Monstern kombinieren, so etwas finde ich dann schon spannend. Es ist halt schwer, bei Fantasy zu sagen, wie es sich entwickelt, weil theoretisch kann sich Fantasy ja überall hin entwickeln. Und da die richtigen Ideen zu finden, ohne es zu übertreiben und ohne, dass es albern wird, weil das ist meistens mein Problem, wenn jemand versucht, Fantasy so zu gestalten, dass es einfach nur anders ist, wird es oft sehr abgedreht und schwer greifbar, kaum noch irgendwie in der Realität verwurzelt. Und da muss man sich, finde ich, ein bisschen vorhüten, weil dann wird es eben schwerer, Leute dafür zu gewinnen. Das heißt, man braucht eine gute Balance zwischen, was macht Fantasy aus, wie weit kann ich es treiben und gibt es vielleicht Elemente, die wir schon haben, hier historisch, die man da einbauen kann, um dadurch Abwechslung zu erzeugen. Ich meine, die Fantasy kommt ja auch daher. Nichts von dem, was Tolkien geschrieben hat, gab es vorher überhaupt nicht, sondern der hat sich ja auch auf Sachen gestützt und das müssen wir jetzt einfach weitermachen. Wir müssen das nehmen, was da ist und das weiterentwickeln und dann so neue Ideen generieren, ohne den Rahmen zu sprengen. Das wäre so mein Ansatz.
Ich bin ja da tatsächlich auch leider wirklich bei allem, wo ich sonst immer für Originalität plädiere, bei Fantasy bin ich mega langweilig und anspruchslos eigentlich.
ihr seid solche Pappnasen.
Das ist ganz schlimm. Was ich mir allerdings doch wünschen würde, ich finde, was man in der Fantasy ein bisschen beobachten kann, ist, dass das, was mal der neue, andere Weg war, inzwischen auch wieder arg abgedroschen ist, so gern ich es mag. Also dieses ganze moralisch graue Fantasy, so die Besonderheit unserer Fantasy-Welt ist, dass es gar nicht so viel Magie gibt und dafür jeder irgendwie böse ist, sodass die Game-of-Thrones-Geschichten dieser Welt halt, die auch zum Beispiel, auch ein The Witcher geht ja stark in diese Richtung, ist großartig und so. Aber ich finde, das ist inzwischen jetzt auch kein großes Alleinstellungsmerkmal mehr. Das ist eher so, wie Fantasy heutzutage halt ist, dank Game of Thrones vor allem. Und ich würde mir wünschen, bei Fantasy ist tatsächlich gar nicht so sehr das Setting. Ich würde mir da einfach ein bisschen mehr noch wünschen, dass die Leute versuchen, in diesen Settings auch originelle Geschichten zu erzählen. zum Beispiel, also Greedfall ist auch ein originelles Setting, aber halt so die Erschließung einer neuen Insel und sowas ist mal was anderes als so Dragon Age-artige Weltbedrohungen und so Zeugs. Oder wiederum, und es ist eine wunderbare Gelegenheit, aber ich habe es schon lange nicht mehr erwähnt, Tyranny, dass die Fantasy-Geschichte ist auch wieder erstmal so, ist halt wieder auch so graue Fantasy, das ist erstmal wieder das, was ich jetzt eigentlich gerade kritisiert habe, aber dreht halt die ganze klassische Fantasy-Geschichte um, indem du für Sauron arbeitest. Und ich würde mir eher da so wünschen, Setting ist ja eben erstmal nicht nur das Umfeld, sondern auch die Prämisse der Geschichte. Und ich finde, da ist vor allem, muss Fantasy ein bisschen mehr vielleicht wagen. Und was Fabiano auch sagte, ein bisschen mehr vielleicht Fantasy mit anderen Sachen kombinieren. Also gern ein bisschen mehr asiatische Fantasy auch. Ich meine, haben wir ja durchaus auch. Sekiro ist ja im Grunde zum Beispiel das, wo dann Dark Souls war eher so westliche Fantasy im Kern mit Rittern und so und Drachen, wenn auch durchaus abgedreht in mancherlei Hinsicht. Oder auch sowas wie Bloodborne fand ich auch cool zum Beispiel. Das ist ja quasi irgendwie so ein bisschen viktorianische Dark Fantasy. Wie geil ist das denn?
Ja, sowas halt mehr. Das wäre so geil. Ja,
diesen Horror-Aspekt etwas mal stärker hervor. Also mehr Horror in die Fantasy reinbringen. Sowas finde ich eigentlich immer ganz spannend.
Ja, also allgemein mit mehr Sachen kombinieren. Witzigerweise ist ja zum Beispiel auch im Grunde ist ja Warhammer 40k ist ja ein Fantasy-Setting eigentlich, das halt zufällig in der Zukunft spielt. Aber es ist ja eigentlich, du hast Ritter, du hast Magier, du hast Monster, Dämonen, Götter und sowas. Ja, eigentlich viel mehr in den Sachen, die da passieren, ist ja viel mehr ein Fantasy-Setting. Ist halt nur zufällig, haben die Leute halt inzwischen schon Maschinengewehre. Oder also Bolter natürlich streng genommen. Also Fantasy lässt sich vielfältiger kombinieren und in vielfältigeren Settings ansiedeln, als man bislang getan hat. Und das ist ja oft auch ein Weg, was Fabian jetzt auch vorher eben angesprochen hatte, wie man originelle Szenarien schaffen kann, die vielleicht nicht verschrecken, indem man Sachen kombiniert, die bereits cool und bekannt sind, auf vielleicht neue Arten und Weisen. Auch wenn es auch nicht immer klappt. Ich meine, zum Beispiel ein Beispiel, das mir in den Kopf kommt, das leider auch gefloppt ist, obwohl es inzwischen ein Kulthit ist, ist die Serie Firefly, die ja Western und Weltraum kombiniert hat und dann auch noch gesagt hat, ja, aber eine der dominanten Sprachen ist hier halt Chinesisch, weil China damals die Erde dominiert hat, bevor wir alle ins All gegangen sind. Aber auch ein Flop. Wollten die Leute auch nicht. Ja. Von daher schwer zu sagen.
Allgemein.
Sehr schade, Firefly war fantastisch.
Western mit Fantasy kombinieren wäre auch sowas, wo ich, glaube ich, Bock drauf hätte. Ich glaube, sowas gab es auf jeden Fall schon mal, auch in anderen Medien. Aber ich finde Western allgemein spannend und ich glaube, da, wenn man das nicht übertreibt mit übernatürlichen Ereignissen und Monstern, dann kann man da, ich glaube, coole Geschichten erzählen, ein cooles Szenario erschaffen.
Macht das nicht sogar die zweite Mistborn-Trilogie, Maurice?
Ja, in Büchern gibt's das ein bisschen. Mistborn ist eine großartige Fantasy-Serie von Brandon Sanderson, einem Autor, der vor allem auch sehr gut darin ist, das zu machen, was wir gerade hatten, nämlich Prämissen ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Und dessen Fantasy-Welt entwickelt sich dann zwischen zwei Trilogien tatsächlich in der Zeit weiter. Und dann ist halt, auf einmal ist es eine Western-Welt, aber du hast immer noch die gleichen Magier wie vorher, die in der Welt witzigerweise sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie mit Metall interagieren können, was halt der Pistole einen sehr interessanten neuen Kontext verleiht.
Das, was ihr gerade angesprochen habt, ist auch einer der Gründe, warum ich Persona 5 gerade so liebe. Ich spiele das gerade, Persona 5 Royal. Und dieses Spiel macht aus Marketing-Sicht, glaube ich, alles falsch, was man falsch machen kann. Und ich finde es super deswegen, weil, also auch da wieder, ja, Pitch gegenüber den großen Finanzgebern, ja, lasst doch mal ein Spiel machen, wo ihr im japanischen Highschool-Szenario unterwegs seid und das mischen wir mit dem Pokémon-Prinzip, aber statt dass Pikachu, Bisasam und Co. da auftreten, nehmen wir einfach alle Dämonen der Ars Goetia und alle Dämonen, die es jemals in Kulturen und so weiter gab, ballern da halt allen Symbolismus rein, den es gibt, vermixen das mit so populärkulturellen Sachen, die größtenteils nur Japaner verstehen oder Leute, die sehr tief da drin stecken, und erzählen halt eine Story, die dann auch wiederum sehr viel vermixt mit Freudscher Psychologie, mit Jungpsychologie, mit Jungbildern, das Unbewusste und so. Und ich glaube, das werden die Leute im Mainstream ultra wegkaufen. Und stellt sich raus, das tun sie tatsächlich. Und also ich finde das fantastisch. Ich bin, seit ich Persona spiele, jeden Abend unterwegs bei Wikipedia, bei YouTube und so. Es gibt so viele coole Kanäle und Videos, die sich nur damit auseinandersetzen, diese Shin Megami Tensei-Serie, also quasi das größere Gesamtfranchise, an dem Persona dranhängt, zu analysieren. Und das geht ja zurück auf Bücher aus den 80ern, auf japanische Romane aus den 80ern. Da sind so crazy Ideen drin, mit Apokalypse und Göttern und so weiter. Und ach, es ist so cool, dass ich dann auch das ist einer der Gründe, warum ich diesen Podcast hier unbedingt machen wollte. Sowas wünsche ich mir so viel häufiger. Und übrigens noch die Frage zu beantworten, was ich mir bei Fantasy mehr wünschen würde. Ey, Luftpiraten, Leute. Sorry, dass ich nicht so eine elaborierte Antwort habe wie ihr, aber
aber wenigstens eine schön spezifische dafür. Ist doch auch mal gut bei ja, unserem Wischiwaschi-Geschmetz.
Ja, ich habe diese Retribution Falls Bücher gelesen. Die Catty J Bücher heißen die, glaube ich, von Chris Wooding. Die einfach nur sind Luftpiraten in einem Szenario. Und es gibt auch noch so ein bisschen so Dämonologie. Aber das ist so geil, was man da machen könnte mit modernen Open-World-Ideen. Dass du halt, wie sieht eine Gesellschaft aus, die von vornherein die Reise durch die Luft im Fokus hatte versus eben Wege auf der Erde. Du hast halt dann noch viel, viel mehr Urwald und so, weil es überhaupt keinen Grund gab, zwischen den Städten irgendwelche Verbindungen zu schlagen, weil man das ja alles per Luftschiff machen konnte und so. Also, wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, glaube ich, sind da so coole Szenarien möglich. Muss nur mal jemand machen. Und allein diese ganzen Enter-Manöver und so von Black Flag halt in der Luft.
Stimmt.
Wie cool ist denn das bitte, ja? Parcours in 200 Meter Höhe.
Das stimmt. Saugeil. Ich überlege gerade, gab's überhaupt schon gute Luftpiraten-Spiele, so Luftschiffsspiele?
Es gab Skies of Arcadia, das war eine JRPG-Reihe, damals glaube ich auf der Dreamcast und auch später auf dem Gamecube, also auch eher unter in der Nische. Und dann gab's natürlich noch Crimson Skies, was ja für viele Leute einer der Xbox-Titel ist, die so dringend ein Remake oder zumindest ein Reboot bräuchten. Aber das sind halt alles irgendwie. Ja, es ist halt kein Mainstream-Thema. Es ist auch nie geworden. Weil auch Pilot sein ist irgendwie eine Vision, die Leute. Also es ist merkwürdig. Auf der einen Seite hast du ein Star Citizen und du denkst dir ja, die Idee ist anscheinend cool genug, dass unendlich viele Leute das halt finanzieren wollen. Aber ohne Weltraum, sondern auf einer Erde, ist es dann schon wieder weit weniger interessant. Dann wollen es die Leute dann doch nicht so haben, glaube ich.
Ja, stimmt. Was ich übrigens auch noch zu Fantasy sagen wollte, um wirklich so generisch zu sein, wie es nur geht, aber Fabian und ich haben gerade erst neulich wieder drüber geredet, auch einfach mehr Herr der Ringe-Spiele wieder mal, wäre auch schon toll. Das ist zwar dann das Unoriginellste, was du machen kannst, aber liegt ja komplett brach irgendwie in letzter Zeit. Und das Einzige, was es gab, waren die Mittelerde-Schatten des Krieges-Spiele, die auch irgendwie nur so zur Hälfte Mittelerde sind. Zur Hälfte halt irgendwie ein bisschen Fanfiction, wo Kankra eine heiße Frau ist.
Ja gut, aber so ein Originell musst du da ja gar nicht sein. Du kannst ja, wenn du bis jetzt kratzen Videospiele ja gerade so irgendwie den Herr der Ringe und den Hobbit an, aber was da mit dem Silmarillion und sowas passiert, die Kinder Hurins und sowas, da kann man schon, glaube ich, sehr viel rausholen und in einen Bereich gehen, den ja nicht mal Filme oder so etwas ausgelotet haben, der einfach offen liegt für jeden, der sich daran bedienen will, der unfassbar epische Geschichten erzählt. Ich glaube, das ist so ein Bereich, den ich gerne sehen würde bei Herr der Ringe, den man viel öfters darstellen könnte und wo es noch so viel Potenzial gibt, einfach Teile von Mittelerde zu zeigen, über wie den ganzen Westen, was es da noch alles an Ländereien gibt, Numenor und so etwas, das mal wirklich jemanden zu zeigen, ich glaube, das würde ich mir wünschen, ja.
Also das genaue Gegenteil von dem Gollum-Spiel, das Dedelec jetzt gerade macht.
So in etwa, ja. Also keine kleine persönliche Geschichte über einen Charakter, den jeder schon sehr gut kennt, sondern eine große, epische, selbst den Herr der Ringe noch überragende, epochale Geschichte erzählen, von denen noch niemand etwas weiß.
Das ist auch sowas, wo ich nach 6 Jahren in der Branche immer noch nicht so ganz verstehe, warum diese tiefhängenden Früchte dann doch nie gepflückt werden. Also auch zu sagen, okay, EA, lass doch einfach jetzt mal ein Star Wars Open World Spiel machen. Ja, ich meine, das hatten sie ja angedacht, aber warum das nicht durchziehen? Ein Star Wars Open World Spiel, das, also, come on, das würde sich doch sowas von verkaufen. Wir haben es doch, also jetzt auch bei Star Wars Jedi Fallen Order, dass dann plötzlich die Lektion ist, völlig überraschend, oh mein Gott, ein geil gemachtes Story-Singleplayer-Star Wars mit Lichtschwertern kaufen die Leute. Das hätten wir ja, wow, hätten wir ja nie gedacht. Und genauso bei einem Herr der Ringe Open-World-Spiel, dass ich mir denke, come on, also auch moderne Kids in Anführungszeichen sind ja in irgendeiner Form mit den Herr der Ringe-Filmen aufgewachsen. Ja. Und kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas floppen würde. Ich weiß, solche Open-World-Spiele sind auch riesige Investments. Aber dass halt dann stattdessen eine Fortsetzung gemacht wird zu dem hier Mordors Schatten, wo du Orks aus Kisten ziehst. Also ja. da darf man, glaube ich, jetzt auch nicht die Lektion daraus lernen, dass das gescheitert ist wegen der Herr der Ringe-Lizenz. Und es ist ja auch nicht in dem Sinne komplett gescheitert.
Es war ja auch ein gutes Spiel, trotz dieser Probleme. Aber das, da stimme ich dir voll zu. Und für mich ist das absurdeste Beispiel Game of Thrones. Weil diese Serie hat 9 Jahre lang die Popkultur dominiert wie eigentlich nichts seit Star Wars, ja. Also das hat ja auch noch viel mehr geschafft, als Herr der Ringe damals geschafft hat, einfach weil es so lange lief, dass so viele Leute darüber geredet haben und so. Und kein großer Publisher hat sich die Lizenz gesichert. Wir haben immer nur so Spiele irgendwie von Cyanide oder sowas dazu bekommen. So höchstens Double-A, kleine, nette Indie-Spiele mit Ecken und Kanten. Ich meine, ich habe auch ein Herz für solche Spiele, aber warum ist denn da niemand hingekommen und hat gesagt, okay, wir nehmen uns die Lizenz und schmeißen BioWare drauf oder sowas. Das verstehe ich, weil das, ihr hättet doch genug Zeit gehabt, sagen wir mal, bei der 3. Staffel Game of Thrones, ja, da wusste man schon, was das wird an Popkultur. Und ihr hättet noch 5-6 Jahre Zeit gehabt, bis diese Serie vorbei ist, ein Spiel zu entwickeln. Das wäre doch machbar gewesen. Und niemand hat's groß gemacht. Das Beste, was wir gekriegt haben, war halt so Telltale, Cyanide und sowas. Und auch eben bei allem Respekt vor diesen Entwicklern. Ich meine, in BioWare ist auch nicht mehr, was das mal war. Oder halt, was weiß ich, CD Projekt Red. Gebt CD Projekt Red die Game of Thrones Lizenz, ja?
Ja, vielleicht haben die ja damals schon irgendwie so ein erstes Skript von Staffel 8 gehabt. Und wussten deshalb, wie die Reise endet und haben sich gesagt, nee, Gott. Das machen wir lieber nicht.
Ja, vielleicht.
Es gibt wenigstens Mods, was irgendwie Herr der Ringe und Game of Thrones angeht. Da sind ein paar Leute sehr, sehr kreativ mit ein paar Spielprinzipien, die es schon gibt.
Das stimmt.
Total War und Mountain Blade und so etwas. Das haben wir zumindest.
Third Age Total War hat ja Sauron umgesetzt, indem sie den Papst aus dem Originalspiel verwurstet haben. Das finde ich immer noch die geilste Innovation, weil Sauron halt, also ich habe das ewig nicht mehr gespielt, das war in der alten Version zumindest so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, da war halt Sauron, der hat halt quasi, und das ist ja, was Sauron macht mit den bösen Fraktionen, der dirigiert halt quasi Kreuzzüge und achtet drauf, dass alle bösen Nationen bitte in Akkord agieren, und exkommuniziert dich sozusagen, wenn du halt jetzt irgendwie auf die Idee kommst, deinen eigenen Ring zu schmieden. Ich fand das so genial, dass sie diese Papstmechanik auf Sauron gemünzt haben, weil Modder müssen ja immer diese Art von Kreativität haben. Du bist halt teilweise an das gebunden, was das Spiel dir gibt. Aber das leitet mich noch schön über zu etwas, was wir, finde ich, vor dem Ende noch ansprechen müssen, denn es ist ein obskures Setting, das uns alle drei begeistert hat. Und das ist das Total War Three Kingdoms Szenario, das auf der GameStar gerade wirklich nicht so viele Fans hat, weil es so obskur chinesisch ist. Es ist nicht mal eben das, in Anführungszeichen, coole Japan mit Samurai, sondern es ist diese chinesische Epoche, die niemand kennt, der nicht Dynasty Warriors gespielt hat. Aber wir waren ja alle drei, uns hat das Spiel in seinen Bann geschlagen. Und ich finde auch die Epoche unglaublich spannend.
Ja gut, bei mir war es tatsächlich weniger die Epoche an sich. Aber die Umsetzung davon war halt einfach überragend, dass sie halt genau die richtigen Beats getroffen haben, genau gesehen haben, was jetzt die spannenden Teile davon sind, vor allem mit der Diplomatie und so etwas für ein Total War, das mal wirklich gut umzusetzen. Das hat mich an dem Spiel ja am meisten gekriegt. Das ist halt die Umsetzung war halt einfach überragend.
Ja, ich muss natürlich auch reinwerfen, stolz, wie ich bin, dass Maurice und ich unsere erste Total War Koop-Kampagne beendet haben in Three
Kingdoms. In der Tat.
Als Banditen-Kaiser später. Ja, und als
du warst Bandit. Ich war der noble Sun Jian, der nur das Reich einen wollte für Ehre und Familie. Und
wir haben uns vor allem so die anderen klassischen Three Kingdoms Monarchen genommen und Maurice hat die quasi direkt zu seinen Vasallen gemacht. Also Liu Bei und Cao Cao waren beide einfach nur Marionetten. Also Maurice hat einfach den kompletten Three Kingdoms Konflikt innerhalb von den ersten Runden halt mehr oder weniger geklärt und dann ging es eigentlich nur noch drum, wie wir den Rest aufräumen.
Und dann war Ma Teng der große Endgegner, ja, der lächerliche Typ da irgendwo an der Grenze, der in der Historie überhaupt nichts gerissen hat. Das hat auch immer natürlich schön an Total War, dass die Historie so schön ins Absurde ziehen kann, je nachdem, was halt in deiner Kampagne passiert.
Ja, ich glaube, dass die Three Kingdoms Ära die kann halt eine ähnliche Faszination ausüben, wie auch diese Adelskonflikte in einem Game of Thrones. Also wenn man wenn man da drin ist, sind die Charaktere sehr, sehr spannend und das, was da passiert ist, weil das ja auch ein generationenüberspannender Konflikt war, in ganz vielen unterschiedlichen Bündnissen und so. Die große Herausforderung, mal unabhängig davon, dass der chinesische Kulturkreis von sehr vielen deutschen Spielern jetzt relativ weit weg sein dürfte, ist, glaube ich, echt, dass auch unabhängig davon du sehr, sehr viel Einarbeitungszeit brauchst, bevor du verstehst, was da eigentlich abgeht. Und das gilt sowohl, wenn du halt Three Kingdoms einfach nur spielst, als auch wenn du jetzt Dynasty Warriors mit dazu spielst. Selbst wenn du dir die volle Three Kingdoms-Dröhnung gibst im Gaming-Bereich, wirst du immer noch bei Wikipedia viel nachlesen müssen und auch so ein Stück weit auswendig lernen müssen, um voll zu durchdringen, was so das Geile eigentlich ist an dieser Epoche. Und dann geht's ab.
Ja, allerdings hat das Spiel es auch eben wirklich geschafft, mich dazu zu bringen, dass ich Bock hatte, mich zu informieren. Und das, finde ich, ist ja auch das Schöne, wenn ein Spiel mal so ein ungewöhnliches Szenario nimmt, weil es hat im Spiel, finde ich, genug präsentiert, dass du irgendwie ein Gefühl kriegst, okay, das ist schon irgendwie richtig cool. Auch nicht nur das Spiel selber, sondern sie haben es ja recht clever gemacht, dass sie zu den wichtigen Charakteren so recht epische Charaktertrailer gemacht haben. Der erste war ja zu Cao Cao und da weißt du noch gar nicht so, worüber redet er denn? Das Land leidet und er will jetzt Ordnung bringen und so, was ist denn da los? Aber ich war sofort neugierig. So, und wer ist denn jetzt dieser Typ, mit dem er da Go spielt im Trailer, der ihn dann betrügt und so? Und dann guckst du nach und merkst, okay, da stehen echt interessante Geschichten dahinter. Das ist ja richtig cool. Und es ist wiederum auch, wie Fabiano sagte, sie haben es auch schön gemacht, das meinte ich auch vorher bei Anno, dass sie diese Epoche auch als, die hat offensichtlich auch die Entwickler inspiriert zu spielmechanischen Änderungen, die sie vielleicht so nicht gemacht hätten, wenn sie einfach nur, jetzt machen wir halt das dritte Mittelalter Total War. Obwohl man auch da natürlich, sind Sachen wie Diplomatie wichtig gewesen und so. Also es ist ja nicht so, als hätte man da nicht auch drauf kommen können. Aber dieser Wechsel hat offensichtlich auch dazu geführt, dass sie sich gesagt haben, was können wir denn alles anders machen, jetzt wo wir schon das Szenario so anders machen?
Du hast aber auch einfach sehr viele spannende, sag ich mal, Tropes da drin, die ja auch von vielen Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten aufgegriffen werden. Du hast ein geschwächtes Kaiserreich am Ende seiner Blüte. Du hast eine Rebellion gegen quasi das Unrecht. Diese Rebellion wird dann zerschlagen und ein ungerechter Warlord übernimmt die Macht und die anderen Fürsten müssen sich zusammenschließen, um gegen ihn zu kämpfen. Und du hast mit Lu Bu quasi den Darth Vader der Three Kingdoms Periode, einen Krieger, der halt so mächtig ist, dass jeder vor ihm erzittert. Und dann später kämpfen dann aber auch alle Fürsten gegeneinander. Du hast halt viel so diese Adelskonflikte und Ränkespiele und so weiter. Also da steckt halt einfach so viel theoretisch spannendes Storytelling drin. Jetzt in Three Kingdoms, da geht also wirklich historisch nah ist ja nur der Anfang, weil natürlich logischerweise durch diese Sandbox-Struktur dann sehr viel sich auch natürlich anders entwickelt. Aber das ist halt zum Beispiel was dann auch bei Dynasty Warriors mehr drin ist oder auch bei den früheren Romans of the Three Kingdoms Spielen. Da stecken einfach saucoole Sachen drin in diesem Szenario. Und das hast du gar nicht so oft in der Geschichte, dass halt so viel sich ballt. Also ich kann schon verstehen, warum das auch für, sag ich mal, China so ein sehr fruchtbares Epos ist, auf das sie immer wieder gerne zurückblicken.
Ja, das stimmt. Dann können wir doch, glaube ich, zum Schluss vielleicht diesen einen zweiseitigen Appell richten, dass A, Spieler doch solchen Szenarien auch mehr Chancen geben sollen. Wir hören es schon oft, dass halt das dann eben durchaus abgetan wird. Also wir haben es bei uns auf der GameStar eh einfach gemerkt, dass Three Kingdoms so viele Leute weniger interessiert hat als Thrones of Britannia, weil Thrones hatte Mittelalter, ist aber das viel schlechtere Spiel, lustigerweise. Auch wenn ich dafür Verständnis habe, weil das ist wiederum ein eigener Podcast noch, jeder von uns hat ja auch Settings, mit denen er einfach gar nichts anfangen kann, zum Beispiel Weltkrieg kann mir halt komplett gestohlen bleiben. Aber trotzdem, die ungewöhnlichen Szenarien verdienen ein bisschen mehr Fans. Und dann hoffentlich werden auch Entwickler ihnen auch wiederum ein bisschen mehr Chancen geben. Es ist ja leider ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Kann niemand kaufen, wenn es niemand entwickelt. Aber wenn es niemand kauft, ist es auch blöd, wenn es zu entwickeln.
Ja. Ja, und ich finde, damit sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen.
Jawohl.
Dann danke ich euch, dass ihr hier Lust hattet. Wir nehmen diesen Podcast mittags auf, ja, mitten am Arbeitstag. Und trotzdem hatten Fabiano und Maurice Lust, sich hier einfach mal zusammenzuhocken und ein bisschen zu plaudern. Das finde ich sehr, sehr cool. Und falls ihr da draußen auch ein Herz für ungewöhnliche Szenarien habt, auch der GameStar-Podcast ist ja ein Podcast voller ungewöhnlicher Szenarien und Themen, voller exotischer Menschen wie Maurice, dann denkt doch gerne darüber nach, ob ihr nicht vielleicht uns ein bisschen unterstützen wollt, indem ihr ein Plus-Abo abschließt. Dann könnt ihr nämlich auch meine Assassin's Creed Valhalla Titelstory lesen, die auch ich habe eben den Creative Director Ashraf Ismail gefragt nach dem, was wir am Anfang auch kritisch angesprochen haben, dieses Wikinger-Szenario, was man da Interessantes draus machen kann. Da hat er mir sehr viele Antworten gegeben, falls ihr das lesen möchtet. Dann, ja, kauft doch Plus, dann abonniert doch Plus und tut uns einen Gefallen damit. Und falls nicht, ist auch nicht so mega schlimm, dann könnt ihr uns ja zumindest 5 Sterne geben und ein Like dalassen und kommentieren, was eure Lieblingsszenarien sind und was eure Hassszenarien sind und was ihr euch wünscht.
Und wenn euer Lieblingsszenario zufällig Skyrim sein sollte, was ja ab und an bei manchen Spielern der Fall ist, habe ich mir sagen lassen, haben wir auch ein GameStar-Sonderheft zu der kommenden ESO-Erweiterung Greymoor am Start. Das kann man jetzt schon vorbestellen. Es ist am 18.05. am Kiosk. Und da findet ihr alles, was ihr über die Skyrim-Erweiterung für ESO quasi wissen sollt. ESO, witzigerweise, ist ja eins der erfolgreichsten Bethesda-Spiele der letzten Jahre und findet jetzt gerade auch aktuell wieder bei uns mehr Fans. Die liebe Kollegin Ann-Kathrin spielt es zum Beispiel gerade recht viel.
Elena auch.
Und macht dann Elena auch. Ja. Und macht dann lustige Kolumnen, ich glaube, darüber zum Beispiel, warum die Khajiit sich Hauskatzen halten und was das zu bedeuten hat, wenn du ein Katzenmensch bist. Das ist doch auch faszinierend. Und wenn ihr da auch mal Bock drauf habt, ist ESO Greymoor vielleicht ein guter Einstiegspunkt. Und unser Sonderheft ist ein guter Einstiegspunkt für den guten Einstiegspunkt. Deswegen schaut doch da mal in unserem Online-Shop vorbei oder am Kiosk ab dem 18.05.
Tschüss.
Adios.
Ciao.